So, wir haben uns in der vorigen Woche eben ein bisschen zu beschäftigen begonnen, sagen wir mal, mit dem Begriff, mit dem Themenkomplex ästhetische Empfindung. Das sind natürlich Sachen, Fragestellungen, die dann auch schon wirklich, wie soll man sagen, das Wichtigste und das theoretisch Interessanteste in der ganzen Vorlesung betreffen und wo wir eben noch einige Zeit lang dabei bleiben werden, wenn auch mit wechselnden Positionen und Einstellungen dazu. Ästhetische Empfindung, voriges Mal vor allem im Verhältnis zum Monument, zum ästhetischen Monument, also wo man sagen könnte, das Kunstwerk oder was da halt sonst noch in Frage kommt, Beispiel der Vesuv, damit auch klar wird, der Background, das Ausdrucksmonument, also zum Monument, zum Reiz und zur Imagination. Wobei der Reiz natürlich nicht das Monument selbst sein muss, sondern gerade die Frage ist, inwiefern der Reiz, der von dem Monument ausgehen kann, auch subliert werden kann, zum Beispiel durch eine Reproduktion des Monuments oder sowas. Da haben wir das Verhältnis der Großmutterstelle und der Mondlichtstelle dann noch einmal ein bisschen genauer und analytischer behandelt. Und zwar letzte Woche eben ausgehend von diesem Verdacht, dass da ja eigentlich ein Kategorienfehler vorliegt. Wenn man so eine Verbindung herstellen möchte zwischen der ja bloß erfundenen Erziehungsmethode, bloß im Roman beschriebenen Erziehungsmethode der Großmutter und dem wirklichen Roman. Und dazu habe ich Ihnen empfohlen, das unterstreiche ich jetzt nochmal, weil das doch ein wichtiger Punkt ist, drei Gesichtspunkte. Gesichtspunkt 1, es gibt hier eben letztlich keinen solchen Ebenenunterschied, wenn wir die Erziehung der Großmutter mit den Empfindungen des Ich-Erzählers Marcel verknüpfen, also mit den Empfindungen der Person, die in dem Roman dauernd Ich sagt. Dann ist beides gleichermaßen im Binnenraum des Romans verankert. Dann haben wir sozusagen die Differenziertheit der Empfindung des Romanhelden auf derselben Ebene wie die von der Großmutter vorgeschlagene oder verfolgte Methode seiner ästhetischen Bildung. Wir gehen natürlich einer Sache verlustig, nämlich der Ebene der literarischen Stilistik, die wir ja vor allem untersucht haben, weil wir haben dann nur sowas wie eine Gefühlskultur. Ne? Beides im Binnenraum des Romans. Es gibt aber, zweiter Gesichtspunkt, auch keinen Ebenenunterschied, wenn wir uns total auf die andere Ebene verlegen und in der Erziehungsmethode der Großmutter, insbesondere in ihrem trickreichen Beharren sozusagen auf der ästhetischen Authentizität durch alle Reproduktionstechniken hindurch, wenn wir in dieser Methode Positionen und Lehren John Ruskins erkennen, dann haben wir so quasi zu dem ersten Bild ein Gegenbild auf der anderen Ebene, wo wir auch wieder ohne Sprung uns bewegen können. Wir haben den realen Kontext des Autors mit seiner tatsächlichen Bildung, mit dem, was er tatsächlich an Bildungsweg durchgemacht hat, in seiner Auseinandersetzung mit den ästhetischen Theorien von Schopenhauer und weiß der Teufel was noch und seinen verschiedenen Lehrern und eben auch John Ruskin. Und auf der anderen Seite eben der literarischen Bildung und literarischen Performance, die er jetzt echt abliefert. Jetzt haben wir wieder sozusagen nur die Stilistik. Was wir jetzt nicht mehr haben, ist die Großmutter. Ne? So quasi, sondern an der Stelle der Großmutter haben wir den Ruskin. Der interessanteste Gesichtspunkt aber ist der dritte, der tatsächlich die beiden Ebenen als verschiedene in eine direkte Beziehung zueinander setzt. Als verschiedene. Also wir können auf die eine Seite ausweichen, wir können auf die andere Seite ausweichen, aber wir können auch ohne Ausweichen eine direkte Beziehung problematisieren, nämlich die Differenz zwischen Empfinden und Schreiben. Die Differenz, die an der Mondlichtstelle eben darin besteht, dass es da einen gibt, der beschrieben wird als einer, der so empfindet, und einen gibt, der das wirklich geschrieben hat. Das ist ein nicht trivialer Unterschied. Der Ich-Erzähler hat das nicht geschrieben. Und das ist vor allem deswegen ein nicht trivialer Unterschied, weil wir sehr wohl einige Stellen und Beispiele in dem ganzen Roman finden, wo der Ich-Erzähler etwas geschrieben hat. Es ist nicht so, dass der Ich-Erzähler überhaupt nicht schreiben kann, bevor er die letzten 100 Seiten erreicht ist, wo er dann beschließt, was das sein soll, was er wirklich als sein großes Werk schreiben will. Sondern er hat schon früher das eine oder andere geschrieben. Er hat schon Liebesbriefe geschrieben und er hat auch schon so kleine literarische Versuche gemacht als Jugendlicher. Aber hier ist es eben so, dass er nur als einer beschrieben wird, der empfindet, einen gewissen Reichtum von Empfindung hat, und geschrieben hat ein anderer. Und das ist der wichtige Punkt, nicht, dass wir das thematisieren. Von da aus gibt es sehr viele verschiedene Dinge zu überlegen. Wenn man das einmal als Problem sozusagen erfasst hat, als den eigentlich neuralgischen Punkt. Eine Sache, auf die ich voriges Mal relativ ein bisschen ausführlicher eingegangen bin, ist der generelle Primat des Schreibens bei Proust. Also was ich als Autor tu oder zu tun habe, als wirklicher Autor, ist das Schreiben. Dieser Imperativ, alles muss geschrieben sein. Also was zählt, muss geschrieben sein, was nicht geschrieben ist, zählt nicht. Da ist natürlich klar, dass trotz meiner hoffentlich sehr beeindruckenden Beispiele, die ich Ihnen dafür gegeben habe, hier natürlich noch eine Menge offen ist. Das erklärt sich noch nicht vollständig von selber mit den Beispielen. Vor allem muss ja noch ein bisschen genauer gesagt oder analysiert werden. Ich riskiere, obwohl Damen anwesend sind, das Ablegen des Sakkos. Also, was noch nicht wirklich geklärt ist, ist, was Schreiben hier heißt eigentlich. Nicht? Also das muss man noch ein bisschen, und das wird auch noch sehr, sehr interessant. Ich habe vor allem auch negative Aspekte betont eben. Nicht? Also ich habe nicht genau erklärt, was hier unter Schreiben zu verstehen ist, sondern ich habe die Abgrenzungen betont. Was alles die Einheit des Romans nicht begründet, was zum Beispiel das bloße Erzählen die Einheit des Romanes nicht begründet, und das können Sie ja in einen super Kontext setzen mit anderen Autoren, die man so quasi in dieser Epoche als Leitfiguren der literarischen Moderne ansieht, die Erzählung nicht. Aber auch die Theorie natürlich nicht. Auch die Theorie als solche begründet die Einheit des Romans nicht. Dazu erinnern Sie sich zurück an die Sache mit der Vierge Dorée, nicht? Das ist eben eine bestimmte Art von Imagination über den theoretischen Standpunkt hinaus oder über die Erklärung hinaus, was macht das, was wir mit einem Roman zu tun haben. Ein sehr, sehr interessanter Begriff, bei dem man nicht so ohne weiteres sagen kann, dass er hier ausgeschlossen wird, so wie Erzählung oder Theorie ausgeschlossen würde, ist der Begriff der Erinnerung. Erinnerung ist in der Tat etwas ganz was Besonderes, ein Schlüsselbegriff bei Proust. Und allerdings nur deswegen, weil er eine höchst interessante und intime und dichte Beziehung herstellt zwischen dem Erinnern und dem Schreiben. Das Erinnern ist eben, kann man sagen, auch deswegen so ein entscheidender Begriff, sodass man sogar sagen kann, das ist ein Buch, das statt der Logik der Erzählung einer Logik der Erinnerung folgt. Das ist durchaus eine sinnvolle Gesamteinschätzung der Sache, dass das nicht etwas ist, was im Widerspruch zu diesem Imperativ steht, dass das Schreiben das Entscheidende ist. Erinnern und Schreiben haben viel miteinander zu tun, das werden wir noch besprechen und sehen. Also die stützen oder erklären sich sogar bis zu einem gewissen Grad wechselseitig. Aber natürlich erhebt sich auch von der anderen Seite her so eine Frage, wie zum Beispiel, wenn wir so einen Primat des Schreibens annehmen, setzt nicht das Schreiben doch auch eine Empfindung voraus? Nicht? Setzt nicht dass ich das und das schreiben kann, eine bestimmte Empfindung meinerseits voraus. Also das heißt natürlich nicht, dass wenn ich was schreiben kann, was sozusagen Unglück oder irgendwas ausdrückt, dass dann unbedingt verlangt ist, dass ich unglücklich bin oder schon einmal unglücklich war oder sowas. Oder wenn ich die emotionale Lage von Eifersucht evozieren kann, setzt das dann voraus, dass ich eifersüchtig oder so. Der Proust, der das meisterhaft gekonnt hat, der war eifersüchtig. Aber das sind nicht triviale Fragen. Aber so muss es nicht verstanden werden. Es setzt eine bestimmte Art von Empfindung oder Dings voraus, könnte man sagen. In vielen wichtigen Traditionen der modernen Literatur ist das bestritten worden. Also viele Traditionen der konkreten Poesie oder andere Traditionen sind ganz explizit gegen diese Idee orientiert, dass das Schreiben eine Empfindung, eine bestimmte Empfindung, wenn auch vielleicht sehr indirekt, aber doch gesetzmäßig damit verbunden wäre, voraussetzt. Ne? Das sind so Positionen wie nicht ich schreibe, sondern die Sprache selbst schreibt sich oder sowas. Oder aleatorische Verfahren in der Musik oder gibt es ja auch in der Poesie gibt es aleatorische Verfahren, Zufallsgenerator arbeitet, die Sprache selbst oder so. Eine ganz andere Sache, was nicht unbedingt so ohne weiteres da hineinpasst in diese Richtung von ästhetischen Theorien, ist die eigentliche Ecriture-Automatik. Aber da sieht man, dass es auch vermittelnde Positionen gibt. Es gibt viele Schriftsteller in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, avantgardistische sogenannte Schriftsteller, die sich da auf einer Mittelposition bewegen können, mit einem Bezug auf Sigmund Freud zum Beispiel. Nicht? Also wo das so Mittelpositionen, wo die Empfindung und subjektive Voraussetzungen nicht ganz dasselbe sind und wo bewusst und unbewusst eine Rolle spielen kann. Bei Proust selbst ist das eine sehr, sehr schwierige und komplexe Frage. Und bei Proust selbst, glaube ich, wird man letztlich sagen können, oder ich werde Ihnen versuchen zu zeigen, dass der Primat des Schreibens nicht ausschließt, dass wir sozusagen zu dem Schreiben eine entsprechende, allerdings auf einem sehr komplizierten Weg entsprechende Empfindung voraussetzen müssen. Also was nicht empfunden ist, kann auch nicht geschrieben werden. Aber zum Beispiel natürlich, wenn Sie zurückdenken an vormoderne Poetologien, wie zum Beispiel, also was heißt vormodern, die sind ja schon eigentlich modern, aber frühere moderne Poetologien, wie in der hochromantischen deutschen Dichtung oder so weiter, da haben sie natürlich durchgehend dieses Postulat, dass die Empfindung da sein muss. Ne? Der Dichter ist groß, das Erste, damit man eine absolute notwendige Voraussetzung, um eine große Dichterin zu sein, ist, dass man eben empfinden kann mit einer bestimmten Differenziertheit und Intensität. Das ist also, was man, das ist ganz klar. Und bei Proust ist das eine schwierige und interessante Sache. Aber also jetzt habe ich Ihnen ja nur mal ein bisschen versucht, die Begriffe zurechtzurücken. Am Ende sind wir dann vorige Woche von dem Thema des Schreibens wieder zurückgekommen auf diesen Zusammenhang von Imagination, Empfindung und ästhetischer Authentizität. Und ich habe Ihnen da dann dieses kleine Stück vorgelesen, dieses frühere Stück, von dem Buben, der sich aus dem Fenster gestürzt hat, gerade nachdem er besonders lang und glücklich und besonders harmonisch sich mit dem Mädchen unterhalten hat, das er anbetet. Das ist der Prototyp, diese Szene ist sozusagen, bevor er diese Szene gestaltet, bevor er ihre theoretische Bedeutung erkannt hat. Das ist sehr, sehr wichtig, nicht? Dass wir da sehen, dass sowas möglich ist, dass man, wenn man eine Entwicklung macht, auf etwas zurückgreifen kann, was man schon einmal gehabt hat, aber was nicht die Bedeutung hatte, die es jetzt bekommt. Das ist der Prototyp bereits für die von Proust, von Proust dann genommene spezifische Wendung, die er dem Begriff oder Authentizität gegeben hat. Nicht? Nur in der Distanz und nicht in der aktuellen Anwesenheit das authentisch-ästhetische Empfinden oder Erlebnis möglich ist. Bei dieser Stelle geht es nicht um ästhetische Empfindung, sondern da geht es um Liebeskummer oder sowas Ähnliches, um eine besonders, wie soll man sagen, schmalzige oder typisch symbolistische Variante von Liebeskummer oder sowas halt. Man könnte auch sagen, eine Art von Perversion oder so, das könnte man sogar vertiefen, wenn man das mit anderen Texten, die er da um diese Zeit geschrieben hat, in Beziehung setzt. Aber es ist diese Figur, dass die Authentizität sich nur in einem Distanzerlebnis herstellen kann, ohne Enttäuschung, keine authentische Erfahrung. Das ist so quasi Desillusionierung, Enttäuschung ist ein wesentliches Element sozusagen einer authentischen Erfahrung. Oder eben, wenn man es ein bisschen abstrakter ausdrücken will, Distanz. Ich hoffe, das haben Sie verstanden. Nicht? Das wird dann in der Recherche oder in dem Weg, den er über seine Raskin-Studien genommen hat, wird das zu einem Element einer ästhetischen Theorie gemacht und gegen Ende der Recherche wird es sozusagen zu einer spezifischen sozusagen Figur, Grundfigur des Romans selbst. Also vor allem in dem zweiten, in den Sachen, die er ab 1913, 14 geschrieben hat, in der ganzen Albertin-Geschichte, in der Eifersuchtsgeschichte, da ist dann beides vorhanden. Nicht? So diese dramatische Komponente aus dieser frühen Geschichte und die ästhetisch-theoretische Komponente. Und dabei wollen wir jetzt zunächst mal bleiben, bei diesem Komplex Imagination, Empfindung, ästhetische Authentizität. Und das Thema des Schreibens werden wir noch verfolgen. Also das ist sehr, sehr wichtig. Aber das schieben wir jetzt hinaus ein bisschen und beschäftigen uns heute. Ich hoffe, ich brauche nicht so lange, kann ein bisschen früher aufhören, aber weil nur immer was nicht erledigt habe. Und beschäftigen uns heute und auch nächstes Mal noch ein bisschen mit dem Hauptbeispiel selbst aus der Recherche für diesen Komplex, nämlich mit dem Hauptbeispiel für das Verhältnis von ästhetischer Empfindung, künstlerischer Kreativität und Werk, Kunstwerk, nämlich mit dieser Sonate von Vinteuil, mit diesem erfundenen Kunstwerk schlechthin. Also das Erste, was man hier ausschalten muss, ist jeder Zweifel darüber, dass er über Kunst etwas sagen will. Das ist eine Frage, die immer wieder zurechtgestellt werden kann. Will er da jetzt überhaupt etwas über Kunst sagen, wenn er dieses oder jenes über Debussy oder über was weiß ich, über Dostoevsky oder so sagt? Aber hier bei der Sonate von Vinteuil ist ganz, ganz entscheidend, dass es da um Kunst geht. Ich erinnere Sie, ich wiederhole das nicht, an die Stelle aus der Gefangenen, die ich gleich in der ersten Stunde vorgelesen habe, wo diese ganz fundamentalen Überlegungen stehen zur Kunst von Wagner, Dostoevsky und Vermeer und wo diese ganzen Überlegungen ausgelöst sind von einem aktuellen Eindruck dieser Sonate von Vinteuil. Er klippert da ein bisschen und davon wird das ausgelöst. Und darauf kehrt es auch wieder zurück dann, auf die Vinteuil-Sonate. Auch bei der zweiten Stelle, die ich vorgelesen habe, bei dieser Soiree, bei den Verdurin, wo das Septett gespielt wird, und auch noch später bei der dritten Stelle, wo er dann mit Albertin sich unterhält, ist immer von den genialen Kunstwerken Vinteuils die Rede. Und es gibt keinen Grund, das ist mehr oder weniger, also außer dem Bergott und einer wenigen Stellen über den Elstir, sind das die einzigen, also diese erfundenen Künstler sind die einzigen, bei denen mit einer gewissen Ernsthaftigkeit und Seriosität wirklich von Kunst die Rede ist bei ihm. Alle wirklichen großen Künstler werden irgendwo, wann einmal, auch ein bisschen lächerlich gemacht. aber da ist eben dann in dieser Albertinstelle vor allem von den genialen Kunstwerken die Rede als von eigenen Welten, wenn Sie sich erinnern. Und es lässt sich auch in der Tat eine Betrachtungsebene finden, auf der diese Kunstwerke eine Entwicklung haben, eine bestimmte Rolle spielen. Eine sehr schöne Darstellung davon, das lese ich Ihnen jetzt vor, gibt eben Michel Butor in dem Essay über die imaginären Kunstwerke bei Proust. Da habe ich ja schon mal was daraus vorgelesen. Dem folgen wir jetzt ein kleines Stückchen. Also er beginnt mit einem sehr wichtigen Hinweis, nämlich, also das ist dieser Aufsatz und da beginnt jetzt dann, die imaginären Kunstwerke bei Proust, gewidmet an Pierre Boulez. Eine Seite ist vorbei und dann kommt der erste Abschnitt, der heißt Die Sonate. Und er beginnt gleich mit dem sehr wichtigen Hinweis, ich lese, die Sonate mit ihrem berühmten kleinen Thema, also das ist auch sehr wichtig, das heißt das kleine Thema, die Sonate mit ihrem berühmten kleinen Thema, das heißt nie einfach Thema, also das heißt immer das kleine Thema. Warum es so heißt, mit ihrem berühmten kleinen Thema, das kann man verstehen, wenn man sich ein paar Beispiele anhört dafür, erscheint bereits an einer bemerkenswerten Stelle von Jean Santeuil. Also in diesem aufgegebenen Romanprojekt. Und hier wird sie Camille Saint-Saëns zugeschrieben. Jetzt zitiert der Butor aus dem Jean Santeuil von Proust. Plötzlich stand sie auf. Er glaubte, sie komme zu ihm. Doch sie blieb vor dem Klavier stehen, setzte sich und spielte. Bei den ersten Tönen ergriff ihn eine entsetzliche Angst. Er schnitt eine Grimasse, um nicht zu heulen. Doch am Rand seiner Augen zeigten sich glitzernde Tränen, die, als sie die eisige Schroffheit des Außen sahen, innehielten und nicht abwärts flossen. Er hatte das kleine Thema der Sonate von Saint-Saëns erkannt, um das er sie zur Zeit ihres Glücks jeden Abend gebeten hatte. Also da treffen sich zwei, die früher mal was gehabt haben miteinander und jetzt nimmer mehr. Und das spürt das da. Und jetzt fällt ihm das wieder ein. Also erkannte er in dem, was sie da spielt, das kleine Thema der Sonate von Saint-Saëns und dass er sie zur Zeit ihres Glücks jeden Abend gebeten hatte und dass sie endlos 10, 20 Mal hintereinander gespielt hatte. Man möchte gern ergänzen, spielen musste. Auf Verlangen ihres Liebhabers. Das werden wir dann von der entsprechenden Parallelstelle in der Recherche her sehen. Und das geht dann weiter. 10 Jahre später geht Jean Santeuil, das sagt jetzt der Michel Butor, 10 Jahre später geht Jean Santeuil durch eine kleine Straße des Faubourg Saint-Germain und hört den Klang eines Klaviers, er hörte das kleine Thema und so weiter. Das lese ich Ihnen dann noch einmal vor. Also, es gibt eine Stelle in Eine Liebe von Swann. Es gibt eine Stelle in Eine Liebe von Swann, wo Swann schon, oje, jetzt habe ich noch was falsch gemacht. Können Sie mal was holen?
Ja.
Ja? Ich brauche, das ist der Schlüssel zu meinem Zimmer. Der da. Den Band 2.
Okay.
Danke. Es gibt also eine Stelle in An Amour de Swann, da ist Swann schon total verstrickt, also da ist es eigentlich schon vorbei, also da ist er schon fast durch diesen ganzen Eifersuchtswahnsinn aber er hat sich noch nicht gelöst, also es ist noch nicht ganz heraus, aber er hat sozusagen, ja, er hat qualitativ schon alles durchgemacht, was es durchzumachen gibt, in dieser Phase, wo da diese Stelle steht. Nur ist es noch nicht sozusagen abgestorben oder verschwunden hinter ihm, wie es dann sein wird. Und wo er die Odette dauernd damit quält, dass sie ihm dieses Stückchen vorspülen muss. Und dabei will er außerdem, also er verlangt, dass sie das spielt, und außerdem will er noch schmusen mit ihr, während sie das spielt und so weiter. Und so. Also das ist eine eindeutige Kontinuität. Das lese ich Ihnen vor, wie das da klingt, jetzt in der Recherche. Also wie das so ist, da schleicht er sich da durch die Straße an und schaut, ob es zu Hause ist und diese ganzen Sachen. Oder ich weiß nicht, ob das an einer Stelle ist, wo er da schon andere Liebhaber vermutet oder identifiziert hat oder so. Klopft an die Scheibe. Sie beantwortet die Botschaft und erwartet ihn auf der anderen Seite an der Eingangstür. Er fand auf ihrem Klavier offen ein paar Stücke liegen, die sie besonders liebte, dies und jenes und so. Und er bat sie aber stattdessen, das kleine Thema aus der Sonate von Vinteuil zu spielen, obwohl Odette sehr schlecht Klavier spielte. Doch das schönste Bild, das uns von einem Kunstwerk bleibt, ist oft jenes, das sich aus den falschen Tönen erhob, die ungeschickte Finger einem verstimmten Klavier entlockten. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Ne? Das kleine Thema gehörte für Swann auch weiterhin mit seiner Liebe zu Odette zusammen. Er spürte ganz genau, dass diese Liebe etwas war, dem nichts Äußerliches, nichts durch andere als ihn selbst Feststellbares entsprach. Er war sich darüber klar, dass Odettes Vorzüge es nicht rechtfertigten, dass die in ihrer Nähe verbrachten Augenblicke ihm so wertvoll waren. Und oft, wenn der nüchterne Verstand in Swann allein die Oberhand gewann, wollte er nicht länger so viele geistige und gesellschaftliche Interessen diesem eingebildeten Vergnügen opfern. Sobald er aber das kleine Thema hörte, wusste er sich in ihm den nötigen Platz zu schaffen, die Proportionen seiner Seele veränderten sich. Ein Bereich darin blieb einem Genuss vorbehalten, der statt rein individuell zu sein wie jener der Liebe, sich Swann wie eine den konkreten Dingen überlegene Art von Wirklichkeit aufzwang. Solch ein Verlangen nach einem unbekannten Reiz weckte das kleine Thema in ihm, ohne ihm dabei etwas Bestimmtes als Erfüllung zu geben, dass die Seelenbezirke Swanns, in denen das kleine Thema die Sorge um materielle Interessen, alle menschlichen und allgemeingültigen Erwägungen ausgelöscht hatte, leer und offen dalagen und es ihm freistand, den Namen Odettes in sie einzutragen. Also das gibt auch ein Gefühl dafür, dass jemand sagt, ein Charakteristikum seiner Stilistik sind die langen Sätze. Außerdem fügte das kleine Thema zu dem etwas Flüchtigen und Enttäuschenden, das Odettes Zuneigung zu ihm hatte, seine geheimnisvolle Wesenssubstanz hinzu und verschmolz damit. Wenn man Swanns Antlitz betrachtete, solange er das kleine Thema hörte, hätte man meinen können, ein anästhetisches Mittel, das er eingenommen habe, lasse ihn freier atmen. Tatsächlich glich das Vergnügen, das die Musik ihm schenkte und das bald bei ihm zu einem wirklichen Bedürfnis wurde, dem Vergnügen, das er vielleicht gehabt hätte, Düfte zu erkunden, mit einer Welt in Verbindung zu treten, für die wir nicht gemacht sind, die uns formlos erscheint, weil unsere Augen sie nicht wahrnehmen und ohne Bedeutung, weil sie sich unserem Verstand entzieht. Eine Welt, in die uns nur ein einziger unserer Sinne Zutritt verschafft. Das ist schon auch so eine Stelle, die sehr, sehr wichtig ist. Welche Sinne es sind und wie viele es sind, die uns Zutritt zu einer bestimmten Welt verschaffen. Es bedeutete eine große Ruhe und eine geheimnisvolle Erneuerung für Swann. Für ihn, dessen Augen wie wohl zartsinnige Liebhaber der Malerei und dessen Geist wie wohl feiner Beobachter der Sitten für immer die unauslösliche Spur der Dürre seines Lebens an sich trugen. Es bedeutete also für ihn eine geheimnisvolle Erneuerung, sich in ein der Menschheit fremd gegenüberstehendes, blindes, aller logischen Fähigkeiten beraubtes Geschöpf verwandelt zu fühlen, sozusagen in ein legendenhaftes Einhorn, ein Fabelwesen, das die Welt nur mit dem Gehör wahrnimmt. Welch seltsamen Rausch fand er darin, da er in dem kleinen Thema einen Sinn suchte, in den sein Verstand nicht einzudringen vermochte, seiner innersten Seele alle Hilfe verschnupft, bestimmten Denks zu entziehen und sie allein durch den Gang, durch den dunklen Filter des Klangs hindurchgehen zu lassen. Er begann zu verspüren, wie viel Schmerzliches und so weiter, jetzt weiß ich gar nicht, kann man gar nicht aufhören, nicht? Schrecklich, so wie der fast, nicht? Mit seiner auch wird das Thema weiterspürt. Ne? wenn in der Recherche das Stück zum ersten Mal auftaucht, das ist also Seite 43, 44 im ersten Band der deutschen Ausgabe, was ich Ihnen da vorgelesen habe. Wenn in der Recherche das Stück zum ersten Mal auftaucht, das erste Vorkommen im Roman, wird es auf dem Klavier gespielt. So wie bisher. Wir haben jetzt zwei Stellen vorgelesen, wo es auf dem Klavier gespielt wird. Und wenn es zum ersten Mal vorkommt, wird es auch auf dem Klavier gespielt. Aber von Anfang an, von dem ersten Auftreten an, wird die Sache schon komplexer angelegt, denn es wird zwar auf dem Klavier gespielt, aber was beschrieben wird, ist eine Sonate für Violine und Klavier im Roman selbst. Die Sonate ist also gewissermaßen, die Sonate von Watteau ist von Anfang an, nicht erst in der Entwicklung, sondern von Anfang an steht die in einer Differenz zu sich selbst. Ist die immer schon ein bisschen was anderes, als sie ist. Und zwar macht Proust das so, dass Swann im ersten Band bei den Verdurins, bei dem ersten Besuch, bei seinem allerersten Besuch bei den Verdurins, wo er die Odette dann ja kennenlernt, dass dort die Sonate vorgespielt werden soll, und zwar, wie es ausdrücklich heißt, in einer Klavierfassung. Also da sitzen die alle in diesem Salon und sagt die Dame des Hauses so, und jetzt spielt uns der Pianist was vor, und zwar eine Klavierfassung von der Sonate. Es wird aber nicht gesagt, wird nicht gleich gesagt, von was für einer Art von Originalfassung die Klavierfassung ist. Also es wird gesagt, es wird die Klavierfassung gespielt, aber es wird nicht gesagt, was die Urfassung ist, von der jedenfalls nicht gleich. Sondern es wird einfach eine Klavierfassung gespielt. Also es könnte auch eine Klavierfassung von irgendeiner Symphonie gewesen sein. Nachdem es gespielt ist, erinnert Swann sich daran, dass er ein Jahr früher bei einer anderen Soiree, die aber in dem Roman nicht vorkommt, ne, dass er irgendwann früher eine Sonate für Violine und Klavier gehört hat, die ihn damals sehr beeindruckt hat. Also es ist von Anfang an da als etwas mit einem sozusagen zurückreichenden, mit einer in das Nichts sozusagen, in das außerhalb des Romans zurückreichenden Verwurzelung, in einer Erinnerung von dem Swann an etwas, was da in der Vorgeschichte war. Und dieser Eindruck von vor einem Jahr, also dieser Eindruck, der vor dem ersten Auftreten im Roman schon ein Jahr zurückliegt, wird von Proust sehr, sehr ausführlich beschrieben, zwei Seiten lang. Das sind auch sehr wichtige Dinge, die er da sagt und wie er das beschreibt. Da komme ich später noch darauf zurück. Und dann, wenn er das beschrieben, nachdem er diesen Eindruck von vor einem Jahr beschrieben hat, steigt er wieder zurück, Proust, ne? Und sagt dann nachholend, dass Swann, weil in Un Amour de Swann, wissen Sie ja, da ist es ja so, da ist ja der Ich-Erzähler nicht dabei. Das ist ja, also da können wir dann extra nochmal drüber reden, gegen Ende der Sache, wenn wir darüber reden, über die Figur von dem Swann und überhaupt über die Konstitution der Figuren. Aber das ist ja ein sehr wichtiger Punkt, wenn man das liest, dass man sich klar macht, dass das ein Stück ist, ein extra Stück, das man herausnehmen kann aus dem Ganzen, wo der Ich-Erzähler, ja, wo man sich eben fragen kann, ob das der Ich-Erzähler ist, der da in der Er-Form die Erlebnisse von jemand anderem beschreibt, oder ob es einfach der Proust ist, der ist sich jetzt für eine Zeit lang von dem Ich-Erzähler dispensiert hat, nicht? Und sozusagen das selber schreibt. Das ist eine sehr interessante Frage. Also das habe ich jetzt nur gesagt, weil mich das drauf gebracht hat. Und dann steigt Proust um und sagt nachholend, dass Swann in der Er-Form sozusagen aus dem Klavierstück, das er da jetzt eben gehört hat, eine bestimmte Melodie entgegenkam. Also dass die Erinnerung nicht einfach an das Ganze ist oder so, sondern dass die Erinnerung so funktioniert, dass ihm da eine Melodie entgegengekommen ist, die er sich von dieser Violinsonate gemerkt hatte, die er ein Jahr vorher gehört hat und die ihn sehr fasziniert hat, damals für ein paar Tage sozusagen gefangen genommen hat, in ihren Bann gezogen hat, diese Melodie. Und auf Nachfrage wird ihm jetzt mitgeteilt, wovon die Klavierfassung ist, nämlich von der Sonate für Violine und Klavier von Vinteuil. Also er hat ein Jahr vorher was gehört, da hat er gar nicht gewusst, was das ist, aber es hat ihn damals sehr beeindruckt. Jetzt ist er da und hört eine Klavierfassung von irgendwas, wo er zuerst gar nicht weiß, was das ist. Dann klickt es bei ihm und es kommt ihm da aus dem, was er da hört, das Thema entgegen, das ihn damals so fasziniert. Und dann erklärt ihm jemand, dass die Klavierfassung der Sonate für Violine und Klavier von Vinteuil ist. Und Sie wissen ja, dass die Sache dann in den verschiedensten Gestalten durch das Thema und so, durch das ganze Buch wandert, als Septett bei der Staatssoiree, da wird er rein der Gefangenen und dann wird es auch von Marcel selber gespielt. Jetzt habe ich eben ein paar Sachen mitgebracht zur Identifikation dessen, worum es da geht. Dafür haben wir zwei Hinweise. Also der eine ist eben dieser Hinweis aus dem Jean Santeux, nämlich dass es die Sonate für Violine und Klavier von Saint-Saëns ist. Der andere Hinweis ist einfach eine Beschreibung, gleich am Anfang dieser Erinnerung Swans an das Erlebnis von vor einem Jahr, also wo ich gerade davon gesprochen habe, wie er es das erste Mal hört und sich da zurückerinnert und gesagt habe, da beschreibt Proust das zwei Seiten lang. Das versuche ich Ihnen jetzt vorzulesen. Ich habe das leider nicht so genau checken können, weil ich diese Deutschen nicht zu Hause habe da. Also es kann sein, dass es da ein ganz kleines Herumsuchen bei mir gibt. So. Das fängt ja schon an mit dieser Verhohnepippelung der Madame Verderin. Das haben Sie ja jetzt alle schon gelesen, nehme ich an, diese Sachen, oder? Diese Passagen. Indessen bat Monsieur Verderin, also das lese ich jetzt kursorisch vor, das sind so typische Stellen halt, nicht? Bat Monsieur Verderin, nachdem er bei Swann um die Erlaubnis nachgesucht hatte, seine Pfeife anzünden zu dürfen, den jungen Musiker sich an den Flügel zu setzen. Aber belästige ihn doch nicht, sagte Madame Verderin, die aber natürlich nichts anderes will, als das da jetzt spürt. Aber wieso soll ihm denn das lästig sein? Und vielleicht kennt Monsieur Swann unsere Entdeckung noch nicht, die Fistursonate. Der Pianist könnte sie uns doch in einem Arrangement für das Klavier vorspielen. Und daraufhin die Madame Verderin, nein, nicht meine Sonate, da kriege ich immer Herzrasen und wäre ganz aufgeregt und so, das gefällt mir zu gut und so weiter, so etwas da. Ja. Und dann sagt er, das Andante, nein, wie kannst du so etwas sagen, gerade das setzt mir ja mehr als alles andere zu, das darfst du nicht spielen, das regt mich zu sehr auf, also so und so weiter. Diesmal werden sie, und dann spürt er das aber eben, nicht klarerweise, muss er ja spüren, diese Sonate, diese Klavierfassung. Und dann hört er das, als der junge Pianist gespielt hatte, war Swann noch liebenswürdiger zu ihm als zu allen anderen, und zwar aus folgendem Grund. Im vorhergehenden Jahr hatte er bei einer Abendgesellschaft eine Komposition für Geige und Klavier gehört. Und jetzt kommt diese Beschreibung. Zunächst hatte ihn nur der materielle Reiz, der von den Instrumenten entsandten Töne entzückt, und es war bereits ein großer Genuss für ihn gewesen, als er wahrnahm, wie sich unter der leise, aber beharrlich und gedrängt führenden Stimme der Geige mit tröpfelnden Plätschern plötzlich die vielgestaltigen, doch miteinander verbundenen Stimmen des Klavierparts zu erheben suchten. Und jetzt hören Sie gut zu. Flach ausgebreitet, aber bewegt wie die malvenfarbene, vom Mondschein verzauberte und in eine weichere Tonart versetzte Erregung der See. Da haben Sie wieder dieses Motiv des im Mondschein flach ausgebreiteten. Ne? Von einem gewissen Augenblick an aber hatte er, ohne dass er, was ihm eigentlich so gefiel, deutlich sich abzeichnen sah oder hätte benennen können, wie verzaubert das Thema oder die Harmonie, er wusste es selber nicht, festzuhalten versucht, die an sein Ohr drang und ihm die Seele auftat, so wie gewisse Rosendüfte in feuchter Abendluft die Eigenschaft haben, die Nasenflügel zu weiten. Vielleicht war es, weil er von Musik nichts verstand, dass er einen so unklaren Eindruck haben konnte, einen jener Eindrücke jedoch, Also, dass er nichts von Musik verstand, ja, sehr wichtiger Punkt. Einer jener Eindrücke jedoch, die vielleicht die einzigen rein musikalischen sind, dass sie an keine Dimension gebunden, völlig ursprünglich und auf keine andere Kategorie von Sinneseindrücken zurückführbar sind. Auch sehr, sehr wichtig. Ein Eindruck dieser Art ist einen Augenblick lang sozusagen Sine Materia. Zweifellos neigen die einzelnen Töne, die wir hören, je nach Höhe und Stärke dazu, vor unseren Augen Flächen von verschiedener Größe zu bedecken, Arabesken zu beschreiben, Empfindungen von Breite, Schmalheit, Massivität oder spielerischer Leichtigkeit zu vermitteln. Doch die Töne sind schon verrauscht, bevor noch die Empfindungen in uns so deutlich geworden sind, dass sie nicht von denen überflutet würden, die aus den folgenden und sogar schon zu gleicher Zeit erklingenden entstehen. Und dieser Eindruck würde auch weiterhin mit seinem Fließen und seinen Abtönungen die Motive umhüllen, die sich für Augenblicke und kaum sichtbar darüber erheben, um gleich wieder unterzutauchen und darin zu verschwinden, spürbar nur durch die ganz eigene Art von Glück, mit dem sie uns beschenken. Unmöglich jedoch zu beschreiben oder zurückzurufen, zu benennen, ganz unsäglich mithin, wenn nicht das Gedächtnis, wie ein Arbeiter, der inmitten der Flut ein dauerhaftes Fundament zu errichten sucht, indem es für uns von diesen flüchtigen Takten ein Faksimile herstellt, es uns ermöglichen würde, sie mit den darauffolgenden zu vergleichen. Also das ist schon eine sehr ambitionierte Beschreibung und Sie müssen auch beachten, was er da sozusagen an Stellungnahmen hineinpackt, also was da sozusagen so wirkliche Aussagen sind. Vielleicht lese ich das dann noch ein bisschen weiter einmal. Also das hört nach einer gewissen Zeit dann auf. Diesmal hatte er deutlich ein Thema herausgehört, das sich für Augenblicke aus dem Klanggewoge erhob. Es hatte ihm sogleich besondere Wonnen in Aussicht gestellt, von denen er, bis er es hörte, nie etwas geahnt hatte und von denen er auch spürte, dass nur es allein sie ihm würde vermitteln können, nur diese Musik würde ihm das vermitteln. Er empfand denn auch ihm gegenüber etwas wie eine neuartige Liebe, diesem Thema gegenüber. In langsamen Rhythmen führte es ihn erst hier, dann dort, dann anderswo einem edlen, unbegreiflichen und doch deutlich bewussten Glück entgegen. Auf einmal aber an einen bestimmten Punkt angekommen, von dem aus er ihm gerade weiter folgen wollte, wechselte es nach sekundenlangem Zögern jede Richtung und es eilte ihm dann davon sozusagen unbekannten Aussichten entgegen und dann verschwand es. So ist da diese Beschreibung. Und dann gibt es eben noch eine Stelle aus einem Brief, wo Proust klärend sagt, nein, es ist nicht die Sonate von César Franck, auf die ihn auch jemand angesprochen hat, der das gelesen hat, sondern eben die von Saint-Saëns, wo er aber damit fortfährt, dass er sagt, dass er sehr wohl Elemente, Anregungen aus einer Sonate, aus der Sonate für Violin und Klavier von César Franck verwendet hat, zu seiner Gestaltung der Sonate von Vinteuil. Also ich werde Ihnen jetzt ein bisschen was vorspielen, zuerst aus dieser Sonate für Violine und Klavier von Saint-Saëns, Opus 75 d-Moll, in den frühen 90er Jahren entstanden. Es ist ziemlich sicher, dass Proust sie einmal in einem Konzert gehört hat. Also es ist ziemlich sicher, dass er mit seinem Freund Reinaldo Hahn, der ein bedeutender Komponist war und noch immer als bedeutender Komponist gelten kann, also das in einem Konzert gehört hat, das war sein bester und haltbarster Freund sozusagen, der Hahn, Komponist und ein Schüler von Saint-Saëns. Es ist recht wahrscheinlich, aber das, soweit ich weiß, nicht sicher, aber vielleicht gibt es da irgendwas Neueres, dass sie die Sonate gespielt haben in einer Interpretation von dem Geiger Eugène Isaier. Das ist nicht ganz unwichtig. Der war sozusagen zu dieser Zeit, der Isaier war zu jener Zeit der absolute Violin-Virtuose, die einsame Weltspitze auf der Violine. Das muss ganz unglaublich gewesen sein, wenn der gespielt hat. Ich weiß nicht, ob es von den Aufnahmen noch, ob da irgendwas aufgenommen worden ist, auf Rollen oder auf irgendwas anderes. Gibt es was? Auf jeden Fall ist der Isaiah dann relativ bald, ich glaube noch nicht gar so besonders alt, sehr krank geworden und konnte nicht mehr spielen. Also der hat verfrüht sozusagen die Geige an den Nagel hängen müssen und hat dann angefangen zu komponieren. Und hat Sachen komponiert, die sozusagen genau auf der Schiene seiner Virtuosität, also das sind furchtbare, also ganz extreme Stücke für Violine Solo gibt es da, die werden sehr selten gespielt, aber es gibt zum Beispiel eine Aufnahme mit dem, eine CD mit dem Violisten, wie heißt der mit Vornamen, Kavakos, Leonidas Kavakos, das ist ein hervorragender Geiger, der glaube ich in Salzburg lebt und unterrichtet und in Wien auch manchmal auftritt, der hat eine CD mit Sachen von Eugène Isaiah eingespielt. Das sind wirkliche Tests für das, was einer, also Sport ist das. Was ich Ihnen jetzt vorspielen möchte, ist eine Aufnahme aus den 50er Jahren, also hoffentlich, Sie haben es probiert, ja, mit dem Jascha Heifetz. Da spiele ich Ihnen jetzt was aus dem vierten Satz vor, um Ihnen ein bisschen einen Eindruck zu geben, dass eben auch diese Saisonsache eine technisch anspruchsvolle ist. Das ist aus dem vierten Satz. Also da ist ganz klar, das ist nicht das kleine Thema. Ne? Das spiele ich Ihnen jetzt nur des Kontrasts wegen vor. Machen wir wieder Schluss, ne? Aber das ist schon eine tolle Aufnahme, ne? Jetzt spiele ich Ihnen was vor aus dem zweiten Satz, das ist das Andante. Möglicherweise eben das, was die Madame Verderin meint, dass sie auf keinen Fall aushält, weil sie dann einen Nervenzusammenbruch, eine Krise hat. Aber das ist es auch nicht, was gemeint sein kann, was man normalerweise meint und was auch Proust gemeint hat. Also man kann natürlich hier das Gefühl haben, dass das Klavier plätschert. Aber bei jedem Klavierstück plätschert das Klavier irgendwann einmal. Das ist schon eine sehr viel gespielte Sache, aber ich finde eine tolle Aufnahme. Und jetzt spiele ich Ihnen den ersten Satz, den Anfang des ersten Satzes vor. Und dort finden Sie auch, dass die Beschreibung nicht hundertprozentig passt, aber dort können Sie etwas erkennen, was diesem Auftauchen so eines Themas entspricht. Das ist dort ganz eindeutig. Also so beginnt das Ganze. Da pass es auf, da gibt es dann einen Moment, wo es Ihnen klar wird. Unmissverständlich. dann, wenn es da ist, wissen Sie auch, warum es heißt das kleine Thema. Da hat man es, ne? So. Das kommt so richtig entgegen dann. Ne? Das ist auch was, woran man sich erinnert, und das andere kann man hinten liegen lassen. Also das ist diese Sache. Das passt auch nicht, weil da spielt die Violine das und nicht das Klavier. Ne? Aber man kann genau nachvollziehen, dieses Element, wie man hört vorher schon aufmerksam zu und man bemüht sich oder so. Aber das, was vorher ist, bevor das kommt, kann im Nachhinein sozusagen vollkommen in den Hintergrund rücken. Und wenn man sich diese Beschreibung nach einem Jahr, kommt ihm das wieder entgegen. Das passt. Ne? So quasi. Man kann das Auftauchen so eines kleinen Themas sehr gut nachvollziehen, auch wenn es die Violine ist. Also, wenn sich jemand interessiert, kann ich ein paar Sachen zusammensuchen und auf meiner Homepage noch hinstellen, was super Aufnahmen sind. Also eine relativ neue ist aus dem Jahr 2011 mit Joshua Bell, dem Violinisten Joshua Bell und Jeremy Denk, eine Sony-CD. Und eine ältere, viel ältere Aufnahme, die ich ganz toll finde davon, aus dem Jahr 35 mit dem Violinisten André Pascal und dem Klavierspieler Isidore Philipp. Da gibt es auch eine CD, die man vielleicht irgendwie noch ergattern kann. Aber insgesamt, wie gesagt, ist das ein sehr, sehr oft gespieltes und aufgenommenes Stück. Ich spiele Ihnen jetzt noch aus Spaß was anderes vor, wo man sehen kann, wie es ist. Aber das ist wirklich ein Scherz von mir. Wie es ist, wenn das Klavier im Hintergrund bleibt, ja, sozusagen, und dann erst sehr spät einen Auftritt hat, und der ist auch nur sehr kurz. Aber das ist sozusagen das erste Stück aus einer Suite für Violoncello und Klavier von Saint-Saëns. Und das ist allerhand. Horchen Sie nur auf das Klavier. Versuchen Sie mal nur, dem Klavier zuzuhorchen, um einen Eindruck davon zu bekommen, was jemand meinen kann, der sagt, die Violine führt und unten ist mit dem Klavier, und das Klavier bleibt immer im Hintergrund. Horchen Sie nur aufs Klavier. Thank you. Jetzt wäre eine Gelegenheit, ne? Jetzt kommt er schon fast ins Schwitzen, der Klavierspieler. Ne? Also viel anders wird es nicht. Am Schluss hat er dann sozusagen einmal fünf Töne hintereinander. Ich glaube, es ist eh klar aus. Aber es sind sehr schön, diese Sorgen, toll, ne? Jetzt spiele ich Ihnen als letztes, ja, könnte sein als letztes, eben das vor, was sie nicht ist, oder eben nur zum Teil ist, diese kleine Sonate von Vinteuil, nämlich der Anfang der Sonate für Violine und Klavier von César Franck. Aber das ist ein tolles Stück, das werden Sie auch wahrscheinlich kennen. Da spiele ich Ihnen eine Aufnahme vor, aus dem Jahr 1929 mit dem Pianisten Alfred Cortot und dem Geiger Jacques Thibault. Das kennen Sie ja wahrscheinlich alle. Das ist ein sehr viel gespieltes Stück, das oft zusammengespielt wird mit der Violinsonate von Debussy oder mit irgendwelchen anderen Sachen von. Okay, also das war es jetzt. Ich hätte noch was anderes, ich hätte noch richtige Schlager, aber man hat sozusagen bei dieser Musik, ist auch ganz interessant. Also das ist etwas, was oft ein bisschen zu kurz kommt bei diesen, es gibt tolle Untersuchungen, natürlich eine immense Literatur, es ist eine eigene Literaturgattung über diese Sonate von Vinteuil in der Brustforschung und überhaupt über die Musik und vor allem das Buch, das ich da jetzt ja auch schon auf meiner Homepage hingeschrieben habe von dem Jean-Jacques Nattier. Das ist wirklich ganz toll. Das resümiert auch viel von dem, was vorher schon erforscht worden ist. Das habe ich schon vor einer Woche auf meiner Homepage ein paar Sachen. Sowohl bei der Musik wie bei der, wie bei den Bildern ist es natürlich so, dass es auch ganz interessant ist, sich die Sachen anzuschauen, die so mehr in die Populärkultur gehören. Also die wirkliche Schlagermusik, wenn der Swan, ich werde Ihnen an die Stelle nochmal vorlesen, das beschreibt, er hat dieses Thema mal gehört, wie er da im Bord de Boulogne irgendwo im Wirtshaus gesessen ist und irgendwer hat das gespielt oder so. Dann gehört das Background natürlich dazu, die andere Musik, die da gespielt wird. Oder wenn von den Bildern die Rede ist, dann sind es natürlich nicht nur die großen und bedeutenden Maler, über die er redet oder so, sondern muss man auch mit einbeziehen, diese Maler, deren Bilder gesehen worden sind die ganze Zeit oder die in Mode waren. Also so, was weiß ich, da ist dieser Boldini, von dem das, ich habe das Porträt, die Porträts von dem Montesquieu habe ich Ihnen ja gezeigt, nicht? Also der Boldini, der ist ja sowieso schon eine sehr große Figur, aber da gibt es andere, also dass man sich diese trivialen Porträtisten und diese Schlagermusik, das ist natürlich auch sehr interessant, da fehlt uns jetzt die Zeit. Wir gehen zurück zu der Reaktion von Swan. Also die Reaktion von Swan, Sie wissen jetzt ungefähr, was es ist, auf was er reagiert hat, nicht? Was für eine Art Musik das ist, die Brust da vorgeschwebt ist, wie er das beschrieben hat. Und Brust selber hat oft genug völlig klar gemacht, über jeden Zweifel hinaus, dass er sich da Sachen zusammengesucht hat, dass man da nicht eins identifizieren kann. Also wichtig an dieser Stelle, die ich Ihnen vorgelesen habe, dass er eben nichts von der Musik versteht. Sehr wichtiger Punkt, dass das, was hier beschrieben wird, mit viel Einsatz und mit großer literarischer Mühe, nicht, und sozusagen Genauigkeit und Präzision, die Empfindungen von jemandem sind, der nichts von Musik versteht. Und die Art und Weise, wie dann vor allem im zweiten Teil dieser Beschreibung die Räumlichkeit oder das Grafische dieser Erfahrung, wenn Sie sich jetzt finde ich die Stelle, aber vielleicht gar nicht mehr so leicht. Wenn Sie sich erinnern, wie er das da na gut, also wurscht mit diesen Flächen, auf denen sich die Sachen abzeichnen und die Arabesken und so weiter, also die räumliche Beschreibung des musikalischen Erlebnisses. An einer späteren Stelle, das ist in der deutschen Fassung auf Seite 497 im ersten Band, kommt es noch einmal vor. Ist das wirklich 497? Ja. Bei der Soiree der Marquise von Saint-Evert kommt noch einmal, taucht noch einmal die Melodie auf. Als Erinnerung an glückliche Zeiten mit Odette. Also da ist es so ähnlich wie in dieser Jean Santeux-Szene, wo sich der auch daran erinnert. Sie spielt es ihm vor und wo er sich erinnert, wie es früher war, wie sie es ihm immer vorgespielt hat. Doch das Konzert nahm weiter seinen Gang und Swan musste einsehen, dass er vor dem Ende der neuen Programmnummer nicht würde gehen können, obwohl er schon wollte und so. Und da hört er halt zu und er will aber irgendwie der Odette nach oder sowas ähnliches. Plötzlich aber war es, als sei sie eingetreten. Und diese Erscheinung bereitete ihm einen Schmerz, den so reißend durchfuhr, dass er die Hand an sein Herz führen musste. Die Geige hatte nämlich eine Folge von hohen Tönen erreicht, auf denen sie unbeirrt verharrte, wie in lange Erwartung. Eine Erwartung, die andauerte, ohne dass sie aufgehört hätte, diese Töne auszuhalten und so weiter und so weiter. Und plötzlich ist es das kleine Thema von Valdeux und er sagt sich, da darf ich jetzt nicht hinhören, sonst bin ich verloren. Alle seine Erinnerungen aus der Zeit, da Odette in ihn verliebt war, die er bis zu diesem Tag unsichtbar in den Tiefen seines Inneren zurückzuhalten vermocht hatte, getäuscht durch diesen flüchtigen Sonnenstrahl und so weiter, werden die alle jetzt aufgewirbelt und so. Das, diese Stelle verweist zurück auf eine, die dazwischen liegt, die ist sehr wichtig im ersten Band, Seite 318, wo einmal ausdrücklich gesagt wird, in der deutschen Fassung auch wieder, wo einmal ausdrücklich gesagt wird, das ist eine sehr viel zitierte Stelle, La petite phrase de 22 qui était comme l'air national de leur amour. Also die kleine Melodie, die sozusagen wie die Nationalhymne sozusagen ihrer Liebe. Sozusagen eine des Schnulzen-Dings. Ne? Es gibt immer wieder, aber Sie sehen auch hier an dem, was ich vorgelesen habe, dass die Beschreibung wieder anders ist, mit diesem Tremolo der Violine und so. Und es gibt viele Stellen, an denen eben nicht darauf Wert gelegt wird, dass es vom Klavier gespielt wird. Es gibt eine Textstelle, wo Proust sich relativ ausführlich auf die Sache bezogen hat. Das lese ich Ihnen jetzt nicht aus der Anmerkung vor, das ist aus einem, sondern aus diesem Nattier. Und wo er sagt, wo er das alles her, das habe ich daher, das ist von dem Saint-Saëns. Und dann habe ich mich aber auch an dem César Franck erinnert. Und vor allem ein ganz wichtiger Erinnerungsbezug bei der Konzeption dieser Sonate von Vinteuil, der Karfreitagszauber aus dem Parsifal. Also etwas, woran man überhaupt nicht denkt, wenn man es nur liest, sondern was man wissen muss und was aber dann natürlich einen großen Sinn bekommt, wenn man die Rolle von Richard Wagner für Brusts Ästhetik insgesamt einmal erkannt hat. Und Nattier geht in dem Buch insgesamt sehr stark auf diese Wagner-Fixierung ein. Also es hat keinen Sinn, damit mache ich da jetzt schon langsam Schluss damit, es hat keinen Sinn, nach dem einen Musikstück zu suchen, das in Wirklichkeit die Sonate von Vinteuil ist oder dass das Vorbild der Sonate von Vinteuil ist. Wichtig ist, dass man sieht, dass es in diesen Beschreibungen keinen Kult einer höheren Ebene der Musik als solcher gibt. Oder wenn so etwas auftaucht, so etwas Verklärendes, Kultisches, dass das dann immer auch gleich persifliert wird. Sondern auch wenn es um ein wirklich künstlerisches Werk von höchstem Rang geht, ist alles, sozusagen jeder Zugang dazu gleich relevant. Das ist das Wichtige. Also wenn es, wie wir dann im Verlauf des Werks von Proust selbst sehen können, um etwas geht, was für ihn der Prototyp eines Kunstwerks ist, dann ist jeder Zugang dazu auch der von jemandem, der von Musik nichts versteht und für den das Ganze nur die Melodie der Liebe zu der Odette ist und sonst gar nichts, sozusagen die Schnulze vom vergangenen Sommer oder sowas, dass das gleichberechtigt ist und von Proust mit der gleichen Intensität und Sorgfalt beschrieben wird. Das ist das wichtige Moment dabei, dass es da sozusagen keine Auszeichnung gibt zu der Sache hin eines privilegierten Kennerzugangs oder so. Ja? Was nicht heißt, dass der Kennerzugang, der kennerische Zugang, nicht sozusagen was anderes wäre oder nicht unterschieden ist von dem, für den das nur die Schnulze ist. Aber für den Schriftsteller und dafür sozusagen die Rolle, die es in der ästhetischen Schätzung oder Kultur spielt, ist einmal jeder Zugang von Anfang an, am Anfang gleich berechtigt. Die innere kompositorische Struktur, genauso wie die Verwendung als Erinnerungsschnulze einer Liebschaft oder die Eignung, irgendwelche Assoziationen auszulösen. Wenn Proust Madame Verdurin ihre absurden Affektiertheiten über Kunst und Musik äußern lässt, dann ist das nie nur dazu da, sich über die Madame Verdurin lustig zu machen, was übrigens gar keinen Sinn hat. Letztlich hat es nie einen Sinn, sich für einen Roman eine Figur auszudenken, über die man sich nur lustig macht. Es gibt keine Stelle, wo er sich nur über die Madame Verdurin lustig macht, wo er nicht zugleich auch ein bisschen sozusagen über sich selbst sich lustig macht oder über die lustig macht, die es besser wissen als die Madame Verdurin. Und darum ist es eine schlechte Einstellung zu dem Roman zu sagen, es wird nur ein furchtbarer Niedergang beschrieben, wenn schließlich die Madame Verdurin, also die Welt steht auf keinen Fall mehr lang, wenn die Madame Verdurin den Prinzen von Guermantes geheiratet hat oder sowas. Nicht? Es ist bei ihm immer klar, dass auch der fiktive, kompetentere Zugang genauso lächerlich gemacht werden kann. Und es gibt genug Belegstellen in der Recherche, wo immer genau die Experten, die es genau wissen, die sind die, die lächerlich gemacht werden. Jetzt sollten wir zu der Stelle gehen, aber das wird jetzt nicht mehr viel werden heute, wo Marcel selbst die Sonate zum ersten Mal hört. Das ist im ersten Teil der jungen Mädchen, also im ersten Teil des zweiten Bandes, in der deutschen Ausgabe ist das dann auch der zweite Band, von Seite 148 an. Da hört der Erzähler selbst zum ersten Mal diese Melodie. Und zwar ist das in der Phase, wo er eben mit der Gilbert nachstellt und sich mit ihr anfreundet und dann bei denen eingeladen ist, immer wieder bei den Zwan. Und da lernt er eben die Odette kennen und geht auch mit der Odette, also mit der Mutter seiner Freundin, konversiert er und geht er aus und so weiter und mit dem Zwan. Obwohl es ihm noch nicht gelingt, den Zusammenhang mit einer frühkindlichen Erinnerung herzustellen, wo er die Frau ja auch schon einmal gesehen hat. Und da schreibt er, manchmal blieben wir nicht zu Hause, sondern gingen spazieren. Manchmal aber setzte sich Madame Swann, bevor sie sich umzog, ans Klavier. Ihre schönen Hände und so weiter und so weiter. Und an einem solchen Tag spielte sie mir einmal auch den Teil der Sonate von Vinteuil vor, in dem das kleine Thema erscheint, das einst Swann so liebte. Doch bei einer etwas komplizierteren Musik, die man zum ersten Mal hört, hört man oft zunächst nichts. Jetzt beschreibt er sein eigenes Hörerlebnis. Als mir später jedoch die Sonate zwei- oder dreimal vorgespielt wurde, war sie mir schließlich völlig vertraut. Deshalb ist auch die Wendung so berechtigt, zum ersten Mal hören. Was er hier meint ist, dass man es erst beim x-ten Mal zum ersten Mal hört. Also das, was er meint, deswegen ist auch die Wendung so berechtigt vom zum ersten Mal hören. Also dass jemand, der 20 Jahre ins Abonnement geht und immer an den Sonntagvormittagen sich da was vorjubeln lässt von den Philharmonikern, noch im 21. Jahr dann sagt, heute habe ich, obwohl schon 50 Mal die vierte Brahms das erste Mal wirklich gehört. Das meint er hier. Ne? Heute habe ich die vierte Brahms das erste Mal wirklich gehört. Diese Wendung so berechtigt. Hätte man wirklich, wie man meint, beim ersten Anhören überhaupt nichts herausgehört, würde das zweite oder dritte Anhören wiederum ein erstes Mal sein. Und es wäre nicht einzusehen, weshalb man beim zehnten Mal plötzlich etwas begriffen haben sollte. Das ist eine sehr wichtige Stelle, die werden wir vielleicht nächstes Mal noch einmal wiederholen. Ja? Hätte man beim faktisch ersten Mal wirklich nichts gehört, wäre nicht zu erklären, wäre auch das zweite Mal das faktisch erste Mal gewesen und so weiter. Und wäre nicht zu begreifen, warum man beim zehnten Mal was plötzlich verstanden haben soll. Was das erste Mal fehlt, ist offenbar nicht das Verständnis, sondern das Gedächtnis. Dieses ist, verglichen mit der komplexen Beschaffenheit der Eindrücke, mit denen es beim Zuhören zu tun hat, so dürftig und so beschränkt, wie das Gedächtnis eines Schlafenden, der an tausend Dinge denkt, sie aber gleich wieder vergisst, oder eines kindischen Alten, der nach einer Minute nicht mehr weiß, was man ihm eben gesagt hat. Das Gedächtnis ist nicht imstande, uns von so vielfältigen Eindrücken auf der Stelle ein Erinnerungsbild zu liefern. Dieses bildet sich nach und nach. Und mit Werken, die man zwei- oder dreimal gehört hat, geht es einem wie dem Schüler, der vor dem Einschlafen mehrmals eine Lektion durchgelesen hat, die er nicht zu können meinte und die er plötzlich am Morgen auswendig hersagen kann. Nur hatte ich bis zu diesem Tag noch nichts von der Sonate gehört. Und da, wo Swann und seine Frau deutlich ein Thema erkannten, war dieses für mich so ungreifbar wie ein Name, an den man sich zu erinnern versucht und an dessen Platz man nur ein Nichts konstatieren kann. Ein Nichts freilich und so weiter und so weiter. Und jetzt an dieser Stelle, da werde ich Ihnen dann auch noch vorlesen, da kommt dann der Swann Und da gibt Swan selbst dann noch einen Kommentar zu der Sonate. Und da sieht man dann, wie sozusagen der Autor beim ersten Hören, wie der das beschreibt und was der Swan sagt. Jetzt lese ich Ihnen noch ganz kurz, gebe ich Ihnen einen Hinweis auf einen Text, den man dazu konsultiert. Und da breche ich jetzt mittendrin ab heute. Also wir machen nächstes Mal noch weiter und besprechen vor allem nächstes Mal die große Stelle, wo das Ganze wirklich analysiert wird. Aber jetzt lese ich Ihnen was vor, genau zu dem Punkt, mit der Erinnerung aus dem Text. Das ist ein sehr berühmter Text des französischen Soziologen und Philosophen Maurice Halbwachs, La Mémoire Collective chez les Musiciens, über das kollektive Gedächtnis der Musiker. Da können wir vielleicht nächstes Mal auch noch ein bisschen drüber reden. Kommen wir jetzt zu den musikalischen Klängen. Um sie in unserem Gedächtnis festzuhalten und zurückzurufen, das ist mir jetzt zu schwierig, das so. Er sagt dann, Berlioz hat eine Geschichte erzählt in seinen Memoiren. Erzählt Berlioz eine Anekdote über sich selbst, dass er nämlich in einer Nacht sozusagen im Kopf eine ganze Symphonie komponiert hat. Also es ist nicht so gesagt, ob im Schlaf oder vor dem Einschlafen oder so, aber in einer Nacht im Kopf eine komplette Symphonie komponiert hat, die ihm ganz toll erschienen ist. Er wollte sie aufschreiben, er wollte sich hinsetzen und das aufschreiben, was ihm da eingefallen ist. Da ist ihm aber der Gedanke gekommen, dass um das zu tun, das würde ihn zu viel Zeit kosten, das aufzuschreiben jetzt, die er nicht hatte. Und hat sich entschlossen, es bleiben zu lassen, weil er würde damit nicht fertig werden. Wenn er mir jetzt hinsetzt und das aufschreibt, dann sitzt er Wochen und kommt nicht zum Schlafen. Und er hat gesagt, jetzt gehe ich schlafen und morgen in der Früh gehen wir es an. Am nächsten Tag in der Früh ist überhaupt nichts mehr da gewesen davon. Ne? Und das wird da interpretiert. Also das ist genau das. Das ist eine sehr, wo man sich fragt, wo man sich dann manchmal denkt, wenn dann selber sowas passiert, es wäre besser, es wäre mir gar nicht eingefallen, ne? als dass ich mir auf diese Art und Weise verloren gegangen ist. Und wofür der Halbwachs, der ja eben dieses große Fragment oder so da über die Memoir-Kollektiv insgesamt geschrieben hat, aber das ist ein vollendeter Teil, das über die Musiker. Der hat sich eben vor allem über die Gedächtnisleistung ausübender Musiker, interpretierender Musiker dafür interessiert, wie das funktioniert. Und das hat sehr, sehr interessante Parallelen mit dieser Stelle, die wir da bei Proust gelesen haben. Also wie gesagt, für heute Schluss. Nächstes Mal auf jeden Fall noch an der Stelle, wo der Marcel das zum ersten Mal hört, auch noch ein Kommentar von Swan. Und dann die ganz große Stelle bei der letzten großen Soiree, bei den Verderin, wo das Septett gespielt wird und wo dann da so eine ganz große generelle ästhetische Reflexion daran angeschlossen wird. Und von dort, und die führt dann direkt zu den Sachen, die, wie soll man sagen, die Kernbereiche sozusagen seiner Auffassung von ästhetischer Empfindung, von ästhetischer Kreativität und so weiter betreffen. Dort wird dann schon gesagt, was eigentlich seiner Auffassung nach der Vorzug der Kreativität vor dem Monument ist in der Kunst. Okay, also für heute danke für eure Aufmerksamkeit und Entschuldigung für die Verspätung.